Als Mary ihn wieder aus der Nähe daliegen sah, in seiner schweren, warmen Leiblichkeit, da entrang sich ihr ein stiller Seufzer. Und sie kehrte in ihren Körper zurück und erwachte. Zuerst tat Mary einen tiefen, bebenden Atemzug. Dann drückte sie Hände und Beine gegen den rauen Bretterboden der Plattform. War sie vor einer Minute noch schier wahnsinnig vor Angst gewesen, so empfand sie nun ein stilles, tiefes Entzücken über das Glück, ihren Körper und den Kontakt mit der Erde und aller Materie wiedergefunden zu haben. Schließlich richtete sie sich auf und versuchte, sich darüber klar zu werden, was gerade geschehen war. Sie griff nach dem Bernsteinteleskop und hielt es sich mit zitternden Händen vors Auge. Kein Zweifel. Die langsame, sich über den ganzen Himmel hinziehende Strömung war zu einer reißenden Flut angeschwollen. Der Sog ließ sich weder hören noch ertasten, und ohne Teleskop hätte sie ihn auch nicht sehen können. Aber auch nachdem Mary das Teleskop hatte sinken lassen, spürte sie sehr deutlich die geräuschlose, rasch dahinziehende Flut und darüber hinaus noch etwas, was sie in ihrem panischen Schrecken von ihrem Körper getrennt zu sein nicht bemerkt hatte. Eine tiefe, hilflose Trauer, von der die Luft durchtränkt war. Die Schattenteilchen wussten, was geschah, und trauerten darüber. Auch sie selbst bestand zu einem Teil aus Schattenmaterie und unterlag deshalb der Flut, die durch das All strömte. Ebenso wie die Muleva, die Menschen in ihrer Welt und alle mit Bewusstsein begabten Geschöpfe, wo immer sie auch lebten. Und wenn die Wissenschaftlerin nicht herausfand, was eigentlich geschah, würden alle von dem Strom mitgerissen und in Vergessenheit versinken. Alle, ohne Ausnahme. Mit einem Mal ergriff sie eine Sehnsucht nach der Erde. Mary steckte das Teleskop ein und begann den langen Abstieg zurück auf den Boden. Pater Gomez stieg durch das Fenster, als die Abendsonne ihr mildes Licht über das Land warf. Er sah die Wälder mächtiger Radbäume und die Basaltstraßen, die die Prärie durchzogen, so wie Mary sie vor einiger Zeit von derselben Stelle aus erblickt hatte. Kein Dunst trübte die Luft, weil kurz vorher ein Regenschauer niedergegangen war. Daher konnte der Geistliche weitersehen als damals die Wissenschaftlerin. So erblickte er in der Ferne den Schimmer einer Wasserfläche, auf der sich weiße Gebilde bewegten, möglicherweise Segelboote. Gomez schnallte den Rucksack höher und schlug die Richtung der weißen Gebilde ein. Er empfand es als angenehm, in der Abendstille die ebene Straße entlang zu ziehen. Aus dem hohen Gras kam der Gesang von zikadenähnlichen Insekten und die Strahlen der untergehenden Sonne wärmten das Gesicht des einsamen Wanderers. Die Luft war frisch und frei vom Naphtha- und Kerosinrauch, der die Luft einer jener Welten so fürchterlich verpestet hatte, durch die er auf dem Weg hierher gezogen war. Die Welt, in der sein Opfer, die Verführerin, zu Hause war. Bei Sonnenuntergang erreichte der Pater eine Landzunge neben einer seichten Bucht. Wenn dieses Meer den Gezeiten unterlag, dann herrschte gerade Flut, denn vom Ufer war nur ein schmaler Saum weißen Sandes über dem Wasser trocken geblieben. In der stillen Bucht schwammen ein Dutzend, ja, was eigentlich? Pater Gomez musste erst nachdenken. Ein Dutzend gewaltiger, schneeweißer Vögel, jeder von der Größe eines Ruderboots, mit langen, geraden Flügeln, die hinter ihnen im Wasser lagen. Die Flügel waren sehr lang, mindestens 2 Meter, aber handelte es sich wirklich um Vögel? Gewiss, sie hatten ein Federkleid und Kopf und Schnabel ähnelten denen von Schwänen, aber die Flügel standen einander in Längsrichtung gegenüber. Jetzt hatten auch sie ihn bemerkt. Köpfe drehten sich ruckartig und auf einmal spannten sich alle Flügel, genau wie die Segel einer Yacht. Alle legten sich in den Wind und steuerten auf das Ufer zu. Pater Gomez war geblendet von der Schönheit dieser Flügelsegel, mit denen sie so elegant im Wasser lagen, und von der Geschwindigkeit, mit der sich die Vögel fortbewegten. Dann sah er, dass sie auch ruderten. Die Beine paddelten unter Wasser, waren aber nicht in Kiellinie angeordnet wie die Flügel, sondern nebeneinander. Flügel und Beine zusammen verliehen ihnen eine schnelle und anmutige Bewegung im Wasser. Kaum hatte der Erste das Ufer erreicht, stieg er schwerfällig den Sandstrand hinauf und bewegte sich geradewegs auf den Geistlichen zu. Das Tier gab zischende, bösartige Laute von sich, stieß den Kopf rhythmisch vor und stach mit dem Schnabel in die Luft. Der Schnabel war mit scharfen, hakenähnlichen Zähnen versehen. Pater Gomez stand gut 100 Meter vom Ufer entfernt auf einer grasbewachsenen Erhebung und hatte Zeit genug, den Rucksack abzulegen, das Gewehr herauszunehmen, es zu laden, zu zielen und abzudrücken. Der Kopf des Vogels explodierte in einer Wolke aus Rot und Weiß. Dann torkelte das tödlich getroffene Tier noch ein paar Schritte und fiel nach vorn auf die Brust. Der Todeskampf dauerte nur eine Minute. Der große Vogel zuckte mit den Beinen, schlug mit den Flügeln und drehte sich mehrmals in einem blutigen Kreis, bis er röchelnd und blutspeiend verendete. Die anderen Vögel hatten innegehalten, als der Erste fiel, und beobachteten ihn und ebenso den Mann. Ihre Augen verrieten, dass sie rasch begriffen. Grimmig schauten sie von ihm zu dem toten Artgenossen, von dem Vogel zum Gewehr und vom Gewehr zum Gesicht des Mannes. Gomez legte die Waffe nochmals an und beobachtete, wie sie darauf reagierten. Die Vögel wendeten unbeholfen und scharten sich zusammen. Sie begriffen. Diese intelligenten, kräftigen Geschöpfe mit dem breiten Rücken ähnelten lebenden Boten. Wenn sie verstanden, was der Tod bedeutete, dachte Pater Gomez, und wenn sie den Zusammenhang zwischen dem Tod und ihm sahen, dann könnte dies die Grundlage für ein fruchtbares, wechselseitiges Verstehen sein. Wenn die Vögel erst einmal gelernt hatten, ihn zu fürchten, würden sie ihm aufs Wort gehorchen.